Düsseldorf. Halle Rhein.
In Berlin haben sie ja auch Gaslaternen, aber wir haben ja die meisten Gaslaternen, ich glaube wahrscheinlich sogar weltweit, aber definitiv europaweit. Ich kriege ja ganz viel Besuch aus England irgendwie, mein Mann ist Engländer und dann zeige ich denen immer die Gaslaternen, die glauben immer nicht, dass die echt sind. Und dieses, doch, doch, wir haben hier echte Gaslaternen, das ist normal so. Ich nehme alle Leute natürlich mit in den Volksgarten, ich liebe den Volksgarten über alles. Es gibt so unglaublich viele Orte, also auch so einfach so kleine Orte in Oberbeck, die ich sehr liebe. Aber ich liebe einfach auch den Rhein sehr. Es ist wunderbar, in einem großen Fluss zu leben.
Kann ja durchaus sein, dass irgendwann mal Menschen nach Düsseldorf reisen, die dein Buch gelesen haben und dann über den Friedhof in Stoffeln wandern und vielleicht auf die Erscheinung der Göttin, der indischen Göttin Kali warten.
Das hoffe ich sehr. Also, und die sollen auch über die Kölner Straße gehen und irgendwie diese Stellen über die Kölner Straße in dem Buch lesen. Hurra. So reise ich ja auch, so blicke ich ja auch auf die Welt und wir brauchen ja auch einen Blick auf Orte, der von Liebe geprägt ist und der uns halt nochmal auch hilft, diesen liebenden Blick auf diesen Ort werfen zu können. Es gibt so viele Orte in Düsseldorf, die wirklich wunderbar sind. Ich liebe das Zack sehr. Ich liebe aber gerade auch diese großen Trödelmärkte sehr, von denen ich mir so sehr erhoffe, dass sie wieder stattfinden dürfen. Das Zack-Straßenfest irgendwie, das Flinger-Straßenfest, was einfach so wahnsinnig wichtige Orte sind.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz sieht man ihr Gesicht seit Wochen ganz oft. Etliche Artikel, Interviews mit Mitu Sanyal aus Düsseldorf und heute hat sie Zeit für alle Rhein. Wunderbar, Mitu, danke für deine Zeit heute.
Ich freue mich sehr.
Nun klang das gerade so, als hätten die Medien sich auf dich eingeschossen. Also man nennt sowas dann oft Hype. Und natürlich haben sie das auch, aber es gibt ja einen guten Grund. Ganz viele Menschen haben mit Begeisterung dein Buch Identity gelesen und nun möchten alle mit dir sprechen. Die Schlagzahl der Berichte und Artikel ist enorm. Wie fühlt sich das an?
Es ist halt beides. Es ist absolute Wunscherfüllung, denn das Gegenteil wäre ja schrecklich. Also ich habe ja diesen Roman geschrieben als Gesprächsangebot, als Kommunikationsangebot. Und auf der anderen Seite, ich bin unglaublich erschöpft. Ich könnte erst mal 3 Jahre lang schlafen.
Jetzt sind es in meiner Wahrnehmung hier in Düsseldorf natürlich eben die deutschsprachigen Medien von der Neuen Züricher Zeitung bis hin zu den Fernsehsendern im deutschsprachigen Raum. Ist mittlerweile das Ganze auch schon übergeschwappt ins Ausland?
Ja, ich habe einen amerikanischen Verlag, also der geht tatsächlich irgendwie mit Sitz in China, irgendwie die einzige unabhängige Verlagsgruppe in China, die Rechte für die amerikanische Übersetzung und halt dann auch die Rechte für die englische Übersetzung, also für UK, sozusagen gekauft haben jetzt. Und jetzt geht es darum, dass wir einen richtigen Übersetzer finden, eine richtige Übersetzerin und wie es dann alles weitergeht. Und das ist total aufregend, denn mein Roman arbeitet ja mit ganz viel irgendwie Verknüpfung mit der Realität. Also ich habe halt echte Leute gefragt, dass sie mir Tweets schenken, die ich dann eingebunden habe in meine Romanhandlung, dass sie mir irgendwie, teilweise haben mir Leute Artikel geschrieben und so etwas, die dann als fiktive Artikel in meinem Roman auftauchen. Und das sind ja alles Leute, die hier einen Namen haben und die in Amerika aber niemand kennt. Und dass wir uns jetzt überlegen, wir können ja einfach vergleichbare MedienmacherInnen in Amerika anfragen, ob die dasselbe machen würden. Also es ist wirklich richtig spannend.
Wir könnten jetzt natürlich auch noch mal das komplette Buch aufrollen, aber wie ich eben gesagt habe, wer es kennenlernen möchte, dem empfehle ich erstmal, es zu lesen und dann findet man unglaublich viele Artikel, Besprechungen über dein Buch. Aber wir wollen doch ein bisschen die Geschichte hier kurz skizzieren. Du erzählst die Geschichte der Studentin Nivedita auf der Suche nach ihrer Identität. Wo gehört sie richtig dazu? Zu der Familie ihres Vaters, das wäre dann der indische Zweig, oder ist sie eher deutsch wie die Mutter? Ja, und dann findet Nivedita Antworten durch den Besuch von Seminaren an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf bei der Professorin Saraswati. Die ist Expertin für alle Fragen rund um Identität, Rassismus, People of Color, Gender, all die großen Themen, über die ja heute auch sehr viele Diskussionen eben stattfinden, die wir erleben. Und ich glaube, deswegen wird dein Buch selbstverständlich auch im Ausland dann wahrgenommen werden. Ich hatte nur, als ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich erstmal hingerissen vom Cover und dann dachte ich, oh, da werden aber ganz schön schwere Steine jongliert. Und habe mich gefragt, ob ich es über 400 Seiten auch schaffe. Aber du unterhältst uns so wunderbar damit. Trotzdem meine Frage, da ist eine Idee, dann wird ein Buch draus. Ist es jetzt das Buch, das du von Anfang an im Sinn hattest? Und sollte ich das eben falsch zusammengefasst haben, dann bitte korrigier mich auch nochmal.
Nein, A, hast du es nicht falsch zusammengefasst. B, glaube ich ja zutiefst daran, dass Bücher auch ihren Lesern und Leserinnen gehören. Also, dass das, was du in dem Buch liest, ist halt auch eine Wahrheit. Natürlich kann man Dinge komplett in Bücher hineinfantasieren, aber das war es ja nun wahrlich nicht. Aber Bücher entwickeln ja ein eigenes Leben und irgendwie, wenn du sie einmal in die Welt hinausgelassen hast, dann hast du halt nur noch eingeschränkten Zugriff darauf. Und das ist auch ganz toll. Wieso mit Kindern? Die sind ja auch irgendwie, teilweise hast du ihnen ganz viel mitgegeben, aber es sind halt auch eigenständige Wesen. Ja, es ist tatsächlich sehr das Buch, was ich schreiben wollte. Und das ist ja auch ein magischer Prozess, weil Bücher in deinem Kopf sind ja immer rund und perfekt und vollständig. Und dann fängst du an zu schreiben und schreiben ist linear. Aber irgendwie das Denken ist ja rund. Also ne, du bist ja eben nicht irgendwie das passiert und dann das und das und das und das, sondern es ist ja alles gleichzeitig da. Und die Herausforderung, eine komplexe Geschichte in einer auch linearen Form zu erzählen. Es gibt natürlich Rückblenden, es gibt Sprünge, es gibt Montagen darin. Und es gibt ganz viel, was du mit literarischen Mitteln machen kannst. Aber du musst halt immer ein Wort hinter ein anderes setzen. Und da glaube ich inzwischen, das war mir vorher nicht klar, weil ich halt vorher noch keinen Roman fertig geschrieben habe, dass der Stoff selber ein Bedürfnis hat, in eine Form zu fließen, also dass ganz viele Dinge sich daran auch wirklich selbst geschrieben haben. Also die dann zu überarbeiten und irgendwie es fertig zu machen, das war irgendwie wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich musste die Geschichte nicht erfinden, ich musste die Charaktere nicht erfinden. Also das kam halt alles von selbst. Es war halt sowohl viel, viel weniger Arbeit als auch viel, viel mehr Arbeit, als ich dachte.
Ist denn aber auch dennoch manches hinzugekommen, was du vorher noch nicht sozusagen vorhattest auf dem Radar, wo dein Buch auch eine Art Eigenleben entwickelt hat?
Definitiv. Also vor allem war es, dass ich am Anfang dachte, es ist ein Buch, klar, über Identitätspolitik, aber auch einfach über Rassismus. Und irgendwann ist mir aufgefallen, nee, es ist ein Buch über Being Mixed Race. Und das war mir thematisch gar nicht so klar. Und man wird ja immer gefragt von so Verlagen, irgendwie können sie irgendwie das Thema ihres Buches in einem Satz zusammenfassen. Dann habe ich denen immer irgendwas erzählt. Und ich würde es jetzt, wo es fertig ist, tatsächlich sagen, es ist ein Buch über Being Mixed Race. Und was bedeutet das? Und was sind auch so die besonderen Herausforderungen für die Hauptfigur Nivedita? Weil es ja in Deutschland eben so ist, dass wir nicht alles sein können. Ne? Du kannst deutsch sein und indisch sein. Und irgendwie die Familie ihrer Mutter kommt ja aus Polen und nach Polnisch dazu. Und irgendwie Bürgerin der Welt, sondern du musst dich ja irgendwie entscheiden, was bist du jetzt wirklich? Bist du jetzt deutsch oder indisch? Und dass sie dadurch, oder dass wir halt sowas sagen wie halb, halb, ich bin halb deutsch, halb indisch, du bist nicht halb, du bist immer ganz und ganz dazu. Und das war für mich total erleichternd, als ich rausgefunden habe, ja, das ist mein Thema und das ist ein Thema, was es in dieser Form in der deutschsprachigen Literatur einfach nicht gibt. Also was mir auch mein Leben lang in der Literatur gefehlt hat.
Neben dem wirklichen Lesevergnügen und ja auch den Herausforderungen, die dein Buch stellt, eben, dass man anfängt nachzudenken, sich manchmal auch aufregt, aber eben dann auch dankbar ist, dass du da wirklich das komplette Farbspektrum dieser Diskussion sozusagen vor allem ausbreitest und man dadurch inspiriert wird. So richtig bewegt war ich ganz am Ende, als du nochmal persönliche Worte findest an die Menschen, die dich unterstützt haben während des Schreibprozesses, als du dich bedankst und dein Buch dann wirklich mit dem Satz endet, wir müssen miteinander sprechen. Wir haben eine Diskussion. Auch in diesem Buch gab es keine finalen Antworten, sondern es ist ein sehr, sehr versöhnlicher, schöner Schluss deines Buches nochmal auf den Schluss der Story. Und damit ist im Grunde genommen alles gesagt, aber ich möchte dich doch noch mal fragen, wie wichtig dir die Diskussion ist oder wie wichtig es dir ist, dass dieses Buch zunächst mal ja eine Grundlage ist.
Absolut. Also es geht mir um die Diskussion. Wahrheit entsteht ja auch zwischen Menschen. Also deshalb ist es ja auch kein Sachbuch geworden, ganz bewusst nicht. Also A, weil ich sowieso Romane schreiben wollte, aber ganz, ganz klar bei dem Thema, Identität sind nicht Daten, Fakten, Zahlen, Identität sind Geschichten. Und es sind auch verschiedene Geschichten. Es war mir ganz wichtig, dass die Figuren in dem Buch unterschiedliche Geschichten haben. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass es nicht eine finale, ein Urteil gibt sozusagen über Saraswati. Hat sie jetzt richtig oder falsch gehandelt, sondern dass die Figur bis zum Ende ambivalent bleibt oder dass man immer hin und her geworfen wird. Und das war zum Beispiel etwas, das meiner amerikanischen Verlegerin, dass sie meinte so, wow, das ist so radikal, das machen wir hier in Amerika nicht so. Und da wird es ganz viel irgendwie Widerstände und Fragen nachgeben. Ich so, was, wirklich? Die so, ja, genau. Und also, was mich auch wirklich eher umgehauen hat, und dann wurde mir plötzlich ganz, ganz vieles klar, ja, das stimmt. So funktioniert amerikanische Literatur, dass man am Ende immer irgendwie schön alles nochmal wie so zusammengeschnürt als Paket bekommt. Das Buch wirkt so, als würde es alles abdecken. Das ist ja gar nicht so. Ich habe vieles versucht abzudecken. Ich habe versucht, erstmal auch ein Wissen in diese Debatte hineinfließen zu lassen, aber eben nicht als Sachbuch, sondern dadurch, dass man irgendwie Nivedita folgt und auch versteht, warum haben bestimmte Dinge für ihr Leben eine Wertigkeit? Warum ist es ihr wichtig, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen, wie einfach auch nur Worten für sich, ne? Also das ist auch eine, die ist auf die Welt gekommen in Deutschland und hat über sich selbst gedacht, ich bin Ausländerin, was ja einfach faktisch falsch ist. Aber das waren halt die Worte, die es für sie gab. Und dann wurde sie halt Mensch mit Migrationshintergrund. Es wurde halt immer irgendwie anders, aber halt niemals so richtig passend und all das. Und dass irgendwie viele Leute ja von außen drauf gucken und sagen, ah, warum wollen die immer wieder neue Begriffe? Weil irgendwie sie halt mit zu den irgendwie komisch Unbenannten darin gehört. Und irgendwie, weil das für sie halt auch ganz schwierig ist, in dem Sinne irgendwie über Menschen wie sich selbst zu sprechen, wenn es kein Wort dafür gibt. Und weil ihr dieses Dazugehören auch ein unglaublicher Wert ist. Also so wie wir irgendwie, wenn wir über Sex reden, also Geschlecht reden, dann irgendwie reden wir natürlich über Sexismus, aber wir reden ja auch über irgendwie Geschlecht genießen können und dürfen. Und das ist etwas, was ja Nivedita auch mit Race möchte. Ne, die möchte natürlich sich mit Rassismus auseinandersetzen, aber die möchte auch Race genießen können. Also ne, das Gefühl, dazu zu gehören, irgendwie dabei sein zu dürfen, sich anbinden zu können und auch mal unsichtbar sein. Also weil egal, wo die hingeht, ist sie ja immer irgendwie sichtbar darin, als irgendwie, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Wann gehst du denn mal wieder zurück und all das?
Was mir unglaublich schwerfällt mit Tu ist, es ist schon so viel über das Buch gesprochen worden und ich habe manchmal Angst, manche Leute mögen es vielleicht nicht mehr lesen, wenn sie doch schon so viel drüber erfahren haben und deswegen tue ich mich ganz schwer, da noch inhaltlich reinzugehen, wobei du hast gerade den Namen Saraswati nochmal hier genannt und das ist ja nun auch wirklich eine zentrale Stelle im Buch und ich glaube, das spoilern wir auch nicht. Diese Frau, diese Professorin, diese Lehrmeisterin von Nivedita fällt eben in Ungnade, weil sich herausstellt, sie hat sich ausgegeben als People of Color, als Inderin, ist tatsächlich aber Deutsche. Und dann bekommen wir als Leserinnen und Leser am Ende ja sozusagen die Weisheit mit, oder vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, aber ja, wir können eine Wahl treffen.
Ist es die, also das ist interessant, weil ich habe sehr, sehr unterschiedliche Schlüsse von Menschen über dieses Buch gehört. Ich habe auch ganz eindeutig den Schluss gehört, irgendwie, dass es irgendwie ursächlich falsch ist, dass Menschen ja auch wirklich sehr aggressiv auf Saraswati reagiert haben. Und ich glaube, beides ist angelegt in dem Buch. Wenn ich persönlich eine Aussage dazu machen würde, würde ich sagen, ja, Race ist natürlich super konstruiert. Ne? Also es gibt Race in der Form nicht. Aber Race ist so in der Gesellschaft, in der wir leben, eine Realität. Das heißt, wenn wir unsere eigene Race ändern wollen, muss sich aber auch die Gesellschaft vorher ändern. Ich glaube tatsächlich, dass das, was Saraswati macht, ein Tabubruch ist, weil die Welt ist, wie sie ist. Und wenn die Welt eine andere wäre, wäre es das auch eben nicht mehr notwendigerweise. Eventuell wäre es dann auch nicht mehr nötig. Also eventuell wäre dann tatsächlich Race auch etwas, wo wir sagen, komisch, da haben wir früher mal drüber geredet, das ist ja Quatsch. Als wären Menschen mit unterschiedlichen Schuhgrößen unterschiedliche Menschen.
Das Buch spielt in Düsseldorf. Diese Dozentin lehrt an der Uni in Düsseldorf. Die Nivedita lebt dort. Und du bist ja, ja gebürtige Düsseldorferin auch tatsächlich. Und jetzt, wer möchte, kann sich da natürlich auch als Düsseldorferin oder Düsseldorfer mal auf die Suche machen, wo Stationen in deinem Buch sind. Da finde ich es aber sehr interessant, eben in deinem Buch, als die Professorin ihre Studentin fragt, warum sie denn nicht in London oder in irgendeiner anderen größeren Stadt studiert hat, warum nicht wenigstens in Berlin? Und sie dann sagt, naja, weil da haben schon so viele Studentinnen und Studenten so viel erlebt und dieses Düsseldorf, das ist irgendwie so unprätentiös. Ich kann mich nicht mal mit dem berühmten Heinrich Heine Zitat identifizieren, dass man immer Sehnsucht nach Düsseldorf hat. Spiegelt das so ein bisschen dein Verhältnis zu Düsseldorf wider oder hast du da die Nivedita speziell konzipiert?
Also es ist sehr, sehr spezifisch für Nivedita, die ja dadurch, dass sie so wurzellos ist, weil sie halt eben nicht irgendwie zwei Heimaten hat oder drei oder viel mehr, sondern eben das Gefühl hat, sie hat keine Heimat, sie ist überall zwischen den Stühlen, dass sie deshalb das Gefühl hat, sie kann auch nirgendwo anders hingehen. Also man kann ja irgendwie seine Heimatstadt locker hinter sich lassen, wenn man sich da gut angebunden fühlt. Die ist in Essen geboren, schafft es dann irgendwie in Bochum zu studieren, danach geht sie nach Düsseldorf zum Studieren. Also die ist in so absolut überschaubaren Entfernungen und die fühlt sich in Städten wie Berlin irgendwie erschlagen von der Geschichte da, weil sie das Gefühl hat, dass Menschen wie sie keine Geschichte haben und das ist ja ihr großes Thema. Und eine der Sachen, die sie im Laufe, und deshalb ist es so schön, in Düsseldorf zu wohnen, wo es keine Geschichte gibt, und dann findet sie natürlich raus, dass ja klar auch Düsseldorf ganz viel Geschichte hat. Es ist ja nicht so, dass hier keine Menschen gelebt haben bis vor 20 Jahren oder so. Nein, nein. Aber irgendwie, dass Geschichte gerade von Menschen wie ihr jetzt viel weniger erzählt wird. Und der größte Teil des Romans spielt ja in Oberbilk. Oberbilk ist ein Stadtteil, der auf Migration aufgebaut ist, der nur dadurch entstanden ist, dass dann die belgischen Stahlarbeiter, Röhrenbauer hier hingekommen sind, hier angesiedelt wurden. Und dann kam die nächste Welle und die nächste Welle und die nächste Welle. Und dass eben diese Geschichte aber so unsichtbar ist und irgendwie als unwichtig auch unglaublich lange behandelt wurde und erst jetzt von sowas wie Geschichtswerkstätten und so ausgegraben wird. Und plötzlich findet sie auch etwas, woran sie sich anbinden kann, auch vermittelt über Saraswati natürlich. Diese wunderbare Romantrilogie, das Haus auf meinen Schultern, über Oberbilk und die verschiedensten irgendwie Migrationsgenerationen darin, gerade die Italiener und die Polen. Und an dem Punkt, an dem Nivedita dann auch mehr weiß, wer sie ist, wo sie steht in der Verwicklung der Geschichte, ist sie am Ende des Romans auch in der Lage, wegzugehen. Also es gibt ja die Option, sie könnte jetzt nach Oxford gehen, um da ihren Doktor zu machen. Wir wissen nicht, ob sie es tun wird oder nicht, aber sie könnte es jetzt tun. Am Anfang des Romans wäre sie psychisch gar nicht in der Lage gewesen. Und was meine Entscheidung, das Buch in Oberbilk spielen zu lassen, abgesehen davon, dass ich Oberbilk gut kenne und irgendwie, dass es irgendwie immer schön ist, über Dinge zu schreiben, die man sich nicht ausdenken muss, war wirklich, ich wollte diese Geschichte darstellen. Ne? Also was ist mit diesem Arbeiterviertel, wo die Arbeitervergangenheit ja unsichtbar gemacht wurde? Also die ganzen Fabriken sind ja alle abgerissen worden. Irgendwie leben nur noch in den Straßennamen weiter. Ne? Stahlstraße und Hüttenstraße und Stahlwerkstraße und wie sie alle heißen, Eisenstraße. Aber ansonsten wüsste man gar nicht, wenn man sich hier umguckt, dass es ein Arbeiterstadtteil war und man versteht ganz vieles. Ne? Also warum Menschen so wenig auch ein Gefühl von Stolz auf diesen Stadtteil haben und so. Das hat ganz viel mit der Geschichte hier zu tun. Warum es immer noch eine so riesige Fluktuation gibt. Das ist alles in der Geschichte dieses Stadtteils begründet und das ist sehr repräsentativ für andere Stadtteile mit dieser Migrationsgeschichte. Und deshalb war es mir ganz wichtig. Ich finde es auch, tatsächlich langweilig, dass alle Romane plötzlich in Berlin spielen. Und ich dachte, ich möchte aber einen Roman in der Provinz spielen haben. Weil hier leben auch Menschen und irgendwie und haben wichtige Gedanken und Gefühle. Und es gibt halt eine Geschichte neben der Geschichte, die immer alle anderen erzählen.
Jetzt entdeckt die Stadt Düsseldorf gerade ihre pophistorischen Orte. Ich meine, MeToo, das ist Fakt, wer sich im Netz auf die Suche macht. Man sieht Japaner, Briten, die stehen vor dem recht schmucklosen Gebäude, wo sich mal die Kraftwerkstudios befunden
haben. Studio Staub, ja genau.
Und weinen, ne, weil sie so gerührt sind, weil das für sie etwas Wichtiges ist. Und andererseits, als ich zum ersten Mal in Birmingham war und die Stadt spielt wiederum in deinem Buch eine Rolle, da habe ich bei Spaghetti Junction auch gedacht, ob hier vielleicht mal die Editors oder Duran Duran an derselben Stelle gestanden haben. Also man hat ja das Bedürfnis sozusagen, ja, die in der Kunst dargestellten Orte dann auch zu erleben. Und kann ja durchaus sein, dass irgendwann mal Menschen nach Düsseldorf reisen, die dein Buch gelesen haben und dann über den Friedhof in Stoffeln wandern und vielleicht auf die Erscheinung der Göttin, der indischen Göttin Kali warten.
Das hoffe ich sehr. Also und die sollen auch über die Kölner Straße gehen und irgendwie diese Stellen über die Kölner Straße in dem Buch lesen. Hurra. So reise ich ja auch, so blicke ich ja auch auf die Welt und wir brauchen ja auch einen Blick auf Orte, der von Liebe geprägt ist und der uns halt nochmal auch hilft, diesen liebenden Blick auf diesen Ort werfen zu können.
Also da höre ich schon, du liebst Düsseldorf.
Ich liebe Oberbilk sehr. Ich würde mich immer als Oberbilkerin bezeichnen. Düsseldorf selber ist ein anderes Thema. Also Düsseldorf selber, das kann ich nicht so ungebrochen so sagen.
Also mit anderen Worten, dann ist da, naja, auch wenn die Vita von deiner Heldin Nivedita anders ist, aber auch so, du hast dich also die weitesten Teile deines Lebens, wenn ich zu 90%, dann doch weitestgehend immer in einem bestimmten Umfeld bewegt hier. In Oberbilk.
Genau, ich bin auch sehr bewusst nach Oberbilk zurückgezogen, als ich dann irgendwie jetzt wieder eine Wohnung gesucht hatte. Ja, ich lebe sehr, sehr gerne in Oberbilk. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber einer der Gründe ist einfach, dass die Leute auf der Straße mich anschauen und sich freuen, mich zu sehen.
Wenn du Besuch bekommst aus Berlin zum Beispiel, was für einen Spaziergang würdest du mit der Person machen in Düsseldorf oder in Oberbilk?
Also in Berlin haben sie ja auch Gaslaternen, aber wir haben ja die meisten Gaslaternen pro Kopf irgendwie, pro Einwohner. Noch, ich glaube, wahrscheinlich sogar weltweit, aber definitiv europaweit, wenn ich das richtig im Blick habe. Und wenn ich überhaupt Besuche, also auch aus, ich kriege ja ganz viel Besuch aus England irgendwie, mein Mann ist Engländer, und dann zeige ich denen immer die Gaslaternen, die glauben immer nicht, dass die echt sind. Und dieses, doch, doch, wir haben hier echte Gaslaternen, das ist normal so. Ich nehme alle Leute natürlich mit in den Volksgarten. Ich liebe den Volksgarten über alles. Es gibt so unglaublich viele Orte, also auch so einfach so kleine Orte in Oberbilk, die ich sehr liebe. Aber ich liebe einfach auch den Rhein sehr. Es ist wunderbar, in einem großen Fluss zu leben.
Wie nimmt dein Mann, du sagst, er ist Brite, wie nimmt er diese Stadt wahr?
Mein Mann ist ja irgendwie germanophil. Also es ist, der erzählt mir immer, was hier so viel besser ist als in England. Unter anderem, dass man Wohnungen mieten kann. Was zum Beispiel auch dazu führt, dass es viel, viel leichter möglich ist, auch als Künstlerin leben zu können. Also du musst dir nicht ein Haus kaufen, ne? Und dann bist du erstmal irgendwie verpflichtet und dann kannst du irgendwie eben nicht deine Arbeit kündigen. Und also mein Mann ist Musiker, irgendwie ich bin mit Matthew Rouse verheiratet und dass er als Musiker in der Form in England nicht hätte leben können. Also er hätte halt Popstar werden müssen oder aber irgendwie aber in dieser Form seine eigene Musik machen können, irgendwie dem folgen können, das ist natürlich sehr besonders. Auch so etwas wie die Kiefernstraße, dass es die in Düsseldorf gibt, eine besetzte Straße, in der es halt sehr, sehr billigen Wohnraum gibt. Das ist natürlich auch fast wie so ein Stipendium für junge Menschen, die irgendwie entweder politisch arbeiten wollen oder künstlerisch arbeiten wollen oder und sich erstmal relativ wenig Gedanken darüber machen müssen, wie sie ihren Lebensunterhalt abdecken. abdecken. Und das ist ja einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dem Alter. Und die Liebe für irgendwie Düsseldorf ist halt bei meinem Mann viel, viel größer noch einmal als bei mir.
Habt ihr euch da gesucht und gefunden? Bist du dann vielleicht so anglophil?
Ich glaube, wir haben uns gesucht und gefunden aus ganz, ganz vielen Gründen. Der eine Grund ist irgendwie meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter haben sich in der Brückenbücherei kennengelernt, also in der Brücke irgendwie, der englischen Bücherei im Wilhelm-Marx-Haus. Und ich habe meinen Partner irgendwie auch da irgendwie sozusagen wieder getroffen. Also wir kennen uns, weil Düsseldorf relativ klein ist, aber das ist sozusagen einer der Beginnpunkte unserer Beziehung. Also auch da gibt es ganz viele Anknüpfpunkte. Die Brückenbüchereien waren ja, dass die Alliierten nach Deutschland gekommen sind und sich überlegt haben, was machen wir jetzt mit den Deutschen, irgendwie bestrafen oder Erwachsenenbildung, und sich dann überlegt haben, wir machen Erwachsenenbildung, ne? Also wir stellen Menschen internationale Medien, also überhaupt mal unzensierte Zeitungen zur Verfügung. Wir stellen ihnen Bücher zur Verfügung, und die waren halt unglaublich wichtig, diese Bibliotheken. Und das war auch irgendwie, als sie dann wurden die ja alle irgendwie nach und nach geschlossen, irgendwie wegen Kürzungen. Und als sie dann in Düsseldorf geschlossen werden sollte, habe ich mich ja auch mit sehr stark dafür eingesetzt. Ich habe dann zum Beispiel Günter Grass angeschrieben, ob er sich bitte an den Stadtrat wenden kann. Der hat das dann echt gemacht, ne? Also ich habe dem einen Brief geschrieben, und dann hat er irgendwie an die Stadt geschrieben, denn die Brückenbibliothek kommt ja in der Blechtrommel vor zum Beispiel und so etwas. Also und das habe ich auch nur erfahren, weil mein Mann mir irgendwie das gesagt hat, weil der das natürlich wusste, weil er sich die Blechtrommel aus der Brückenbibliothek ausgeliehen hat und dann in dem Buch aus der Bibliothek irgendwie die Bibliothek wiedergefunden hat und all das. Aber ich glaube, wo wir uns auch gefunden haben, ist, dass Inder und Inderinnen sind ja die größte Minderheit in England, in Großbritannien. Das heißt, es gibt einfach ein viel größeres kulturelles Wissen über Leute wie uns. Und das ist unglaublich erleichternd. Also ich musste vieles von mir nicht erklären. Also natürlich muss man unheimlich viel erklären. Und das ist ja nicht, man weiß es und irgendwie man ein so one size fits all. Aber dass es die Vorstellung davon gab, es gibt Menschen wie mich und viel, viel selbstverständlicher und in Popkultur viel selbstverständlicher und so weiter. Das war unendlich erleichternd. Und mein Mann ist ja auch jemand, der hier zwischen den Stühlen sitzt. Also der ist hier, der ist weiß, also ne, der wird nicht irgendwie auf der Straße gefragt, haben Sie einen Migrationshintergrund? Also wo kommen Sie her? Nur wenn er spricht, weil er halt einen englischen Akzent hat. Aber irgendwie, den guckt man an und denkt, der ist Deutscher erstmal. Aber er hat halt auch dieses Dazugehören und gleichzeitig nicht dazugehören. Und das ist einfach etwas, was uns wahnsinnig verbindet. Und ich glaube, wenn ich jetzt so drauf gucke, hätte ich wahrscheinlich mit niemand anderem eine so erfolgreiche, so lange Beziehung führen können, weil dieses Element in meinen Beziehungen vorher gefehlt hat. Mir war das nicht klar, dass mir das fehlte, weil irgendwie, wenn man es nicht hat, weiß man es ja nicht.
Aber da höre ich heraus, also diese Suche, die deine Romanheldin umtreibt in deinem Buch, diese Suche nach diesen Teilen deiner Kultur, das Indischstämmige, hat dich auch immer sehr beschäftigt. Und in anderen Interviews hast du auch immer wieder den Namen Hanif Qureshi fallen lassen, der eben von Großbritannien aus dann weltberühmt wurde, aber natürlich auch eine Stimme der indischstämmigen Community war oder weiterhin ist.
Genau, also es gibt die viele der Themen darin sind natürlich irgendwie Herzensthemen von mir. Die Figuren und deren Geschichte und was denen passiert und der Plot sind komplett erfunden, also und teilweise aus irgendwie der Welt irgendwie Presse entnommen. Also der Fall Saraswati hat ja irgendwie Vorbilder in Amerika. Irgendwie in dem Fall von Rachel Dolezal, die irgendwie eine schwarze Bürgerrechtsaktivistin war, und dann stellt sich heraus, oh, sie ist aber weiß. Und irgendwie, das war der Auslöser für mich damals, dass ich dachte, oh, ich will darüber schreiben, aber ich will das eben nicht über diesen amerikanischen Fall, sondern ich will den nach Deutschland transponieren. Aber die Themen sind natürlich Themen, mit denen ich mich mein Leben lang auch sehr stark auseinandergesetzt habe. Ich habe mich mit ganz vielen anderen Themen auch auseinandergesetzt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie meine komplette Lebensauseinandersetzung da reingeschrieben. Da gibt es noch genügend andere Lebensthemen. Und irgendwie, man wird ja immer älter und komplexer und mehr. Es kommt noch was dazu. Hanif Qureshi ist für mich so wahnsinnig wichtig, weil er den ersten Roman geschrieben hat, nämlich den Buddha aus der Vorstadt, mit einem Mixed Race Ich-Erzähler. Und das gab es vorher nicht. Das gab es in der deutschsprachigen Literatur, in der englischsprachigen Literatur. Das gab es einfach nicht. Also es gab Mixed Race Menschen halt nur als irgendwie tragische Nebenfiguren, die dann irgendwie wahnsinnig geworden sind oder Selbstmord begangen haben oder irgendwie anders tragisch endeten. Aber dass jemand irgendwie zentraler Charakter eines Buches ist und sagt, ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, weil ihr sie relevant finden werdet. Das war das erste Mal und das war 1990. Und das hat für mich wirklich ja schon irgendwie die Welt verändert. Also ich habe wirklich gedacht, wow, das war nicht komplett egal, dass der auch irgendwie indische und pakistanische Wurzeln hat. Aber tatsächlich die Tatsache, dass er Mixed Race war, war für mich noch einmal wichtiger als die Tatsache, dass es irgendwie sich um denselben Subkontinent da handelte.
Da sind wir wieder auch bei dem Thema, ja, Orte besuchen, die man in der Kunst kennengelernt hat. Ich erinnere mich an die Zeit damals, als Hanif Qureshi diesen großen Erfolg hatte. Da wollte ich dann auch indische Stadtteile in London sehen, erleben. Ich wollte das Essen riechen und schmecken. Sowas spornt dann auch wiederum an. Wenn jetzt Menschen dein Buch lesen, da werden dann jetzt nicht explizit so, ich sag mal, indische Gastronomie oder so beschrieben, aber die Stadt Düsseldorf bietet da aber doch auch ein paar ganz gute Anlaufstellen oder beziehungsweise hier kann man schon sich ein bisschen auf die Suche machen.
Hier kann man sich auf die Suche machen. Ich glaube, irgendwie Mariengras spielt so eine ganz große Rolle. Das zieht sich so ein bisschen durch das Buch. Vielleicht sollte man sich dann Wodka mit so einem Halm Mariengras kaufen und den dann trinken. Also die Großmutter von Nivedita hat ja immer Mariengraszöpfe geflochten und an die Wand gehängt und auf dem Balkon von Charaswati blüht dann dieses, also nicht blüht, sondern wächst dieses Mariengras und es hat ja diesen sehr intensiven, sehr, sehr wunderbaren Geruch. Und man sagt, er würde irgendwie böse Geister verjagen, aber es ist wirklich, also man hat diesen Geruch und fühlt sich halt auch geborgen. Es ist einer meiner vielen Lieblingsgerüche. Es gibt ganz viele Gerüche in dem Buch. Es spielt relativ klaustrophobisch ja in der Wohnung von Charaswati und es gibt ja viele Rückblenden, aber irgendwie schon eigentlich in diesem einen Ort und im Volksgarten, der ein ganz zentraler Ort daran ist. Aber es gibt ganz viele so Reflexionen über den Ort Düsseldorf und Dasein und was bedeutet das und wie können wir uns dazu auch körperlich in Verbindung setzen.
So wie du das gerade beschrieben hast, ist es ja auch ein bisschen die Beschreibung, also als du von klaustrophobisch sprachst, es ist ja im Grunde genommen auch die Zeit, die wir nun alle erlebt haben, seit über einem Jahr. Wir verbringen ja die meiste Zeit in unseren Wohnungen und wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Balkon oder einen kleinen Garten. Wie hast du Düsseldorf in dem Jahr erlebt? Du könntest jetzt natürlich einfach sagen, naja, ich war so gut beschäftigt mit meinem Buch und mein Mann macht manchmal ein bisschen Musik. Ich habe nichts vermisst. Aber wie hast du Düsseldorf, dein Leben in diesem Corona-Jahr wahrgenommen?
Nein, ganz im Gegenteil. Es hat es wahnsinnig beeinträchtigt, weil wir beim Schreiben ja nicht auf eigene Erinnerungen zurückgreifen müssen. Das ist es nicht, aber auf so Körpererinnerungen. Und ich hatte wirklich plötzlich das Gefühl durch Corona, dass ich wie durch dieses Flatterband, dieses rot-weiße Polizeiband von meinen eigenen Körpererinnerungen abgeschnitten war, ne, die ja ganz viel mit Gemeinsamkeit und Berühren und zusammen draußen sitzen und all dem zu tun hatten. Und das durften wir alle nicht mehr. Und deshalb war es wahnsinnig schwierig, sich auch im Imaginären darauf einzulassen. Und das gleichzeitig aber im Gelebten gar nicht zu dürfen. Dann war es ja auch so, dass wir es brauchen, wenn wir an unseren irgendwie Safe Place, unseren inneren Safe Place gehen, dass wir das Gefühl haben, wir können ihn in die Zukunft projizieren. Ne? Es wird eine grüne Wiese in der Zukunft geben und so. Und am Anfang der Pandemie hatte ich das Gefühl, es gibt diese grüne Wiese nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, es gibt diese Zukunft nicht mehr, die hat sich jetzt komplett eingefaltet. Wir halten jetzt die Luft an und warten ab, was danach passiert. Wie wird die Welt danach aussehen? Und es hat mich unglaublich beeinträchtigt im Schreiben. Und ich merke das immer noch, also ich kämpfe mich auch immer noch daran ab, weil eines der großen irgendwie Themen sowohl dieses Buches, also Charaswati unterrichtet ja Love Politics unter anderem, ist ja auch, wie wird Gemeinsamkeit hergestellt? Und wir erleben ja im Moment das Gegenteil, ne? Also Vereinzelung ist Solidarität, also so der Begriff Solidarität ist ja komplett neu definiert. Und wir brauchen ja nach Corona auch wieder eine neue Politik und Praxis von Gemeinschaften herstellen, irgendwie Nähe herstellen, all dem, was ja genauso menschliche Grundbedürfnisse sind wie Essen und Trinken. So, die sind nur viel, viel schlechter erforscht. Und natürlich, also ich halte mich an alle Abstandsregeln, ich trage alle Masken und alles. Aber irgendwie, wir haben ein Manko, ein riesiges Manko. Und einfach nur zu sagen, es macht ja nichts, wenn wir darauf verzichten, ist halt auch falsch. Das heißt, irgendwie ein Teil von Leuten wie mir, die in diesem Bereich arbeiten und denken, ist natürlich auch in einer Zukunft, in der es wieder möglich ist, wie können wir das wieder aufbauen? Ich habe Oberbilk als irgendwie verhältnismäßig entspannt wahrgenommen im Verhältnis zu anderen Teilen der Stadt. Ganz am Anfang haben die ja die Spielplätze abgesperrt und das war körperlich schmerzhaft. Also ne, auch wirklich, ich habe hier einen riesigen Spielplatz vor der Tür und dann konnte man immer die kleinen Kinder sehen, die halt irgendwie geweint haben, wenn die Eltern die da weggezerrt haben, weil die auf diesen Spielplatz wollten. So die 2-, 3-Jährigen, die es einfach nicht verstanden haben. Und das war, also immer wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, habe ich diese weinenden Kinder da gesehen und das war wirklich psychisch total hart. Und sobald dann die Spielplätze wieder offen waren, gut, da muss man halt die Masken tragen und irgendwie, klar, Oberbeck, die Kölner Straße ist halt sehr voll und das heißt, da trägt man dann auch Masken und so ist es halt. Und da ist ganz vieles schwierig drin, aber ich persönlich finde, dass die Leute sehr, sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Es gibt da immer wieder Leute, die es weniger können, aber ich kriege halt ganz viel Vorsicht mit. Freunde, Freundinnen von mir erzählen mir andere Erfahrungen. Vielleicht ist das mein Blick auf die Welt, aber ich habe schon das Gefühl, dass alle wollen ja auch überleben. Das ist ja nicht so, dass ich denke, nö, überleben finde ich doof. Lass das mal sein.
Dann lass uns zuversichtlich sein, optimistisch sein. A, dass diese Gespräche am Ende deines Buches, zu denen du anregst, dass die stattfinden werden und wir alle im Gespräch miteinander bleiben. Und den Volkspark hast du uns schon als Empfehlung mitgegeben. Das ist ja was so konstant doch weitestgehend möglich war und wo wir auch hoffentlich alle wieder miteinander schöne sonnige Tage erleben würden. Vielleicht noch 2, 3 Empfehlungen für die Leute, die wegen deines Buches nach Düsseldorf kommen werden.
Für mich sind hauptsächlich die Veranstaltungsorte wahnsinnig wichtig. Also sowohl die Stadtbücherei ist mir unglaublich wichtig, weil es auch nebenbei irgendwie einer der ersten Orte ist, wo Leute, die in Düsseldorf ankommen, irgendwie hingehen. Ne? Also weil irgendwie das kostet nichts, da kannst du hingehen, da kannst du da drinnen lesen. Es gibt mehrsprachige Medien, also die Stadtbücherei ist für mich ein Ort, den ich unglaublich liebe. Ich liebe das FFT sehr. Ich mag auch das Schauspielhaus, das ja auch eine Rolle in meinem Buch spielt, sehr irgendwie mit allen Problemen, mit denen das Schauspielhaus gerade kämpfen muss, glaube ich aber zutiefst daran, dass sie sich aktiv damit auseinandersetzen. Und das ist ja wahnsinnig wichtig. Ansonsten, ach Gott, es gibt so viele Orte in Düsseldorf, die wirklich wunderbar sind. Ich liebe das Zack sehr. Ich liebe aber gerade auch diese großen Trödelmärkte sehr, von denen ich mir so sehr erhoffe, dass sie wieder stattfinden dürfen. Das Zack-Straßenfest irgendwie, das irgendwie Flingerstraßenfest, was einfach so wahnsinnig wichtige Orte sind. Ich liebe die Kassette in Oberbilk sehr. Es gibt so viele Orte.
Ja Mensch, eine ganze Menge von Empfehlungen. Mito Sanyal, vielen lieben Dank für deine Zeit, für alle rein.
Ich danke dir sehr.
Dankeschön.
Düsseldorf. Alle rein.